Bauchgefühl, also Nasenfaktor, ist mit 0,2 somit die schlechteste Methode, um Menschen auszuwählen, die im Unternehmen anfangen sollten. Wir sind extrem schlecht darin, anhand von unserem Gefühl auszusuchen, wer passt gut ins Unternehmen und wer nicht und wer macht einen guten Job. Wir glauben nur, wir sind sehr gut darin. Ich bin 100% überzeugt, wenn wir der KI genug Datenpunkte geben, wird sie diese Entscheidungen besser treffen, als wir es könnten.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration.
Hallo zusammen zur neuen Folge, in der ich mit dem CEO und Gründer Daniel Stojanovic von Bits & Birds über ihren digitalen Ansatz im Executive Search spreche, mit dem sie nicht nur die Qualität, sondern auch die Geschwindigkeit des Prozesses erhöhen. Es war ein spannendes Gespräch, in dem wir tief in das Thema KI im Recruiting eingestiegen sind. Was kann KI jetzt bereits leisten und wie wird es das Recruiting in Zukunft verändern? Daniel ist an dieser Stelle sehr klar mit seinem Blick auf die Dinge und hat ein Bild vor Augen, das uns fast ins Philosophische abdriften hat lassen. Aber hört es euch selbst an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Lieber Daniel, hallo und herzlich willkommen zum Podcast und ganz liebe Grüße vom Süden Deutschlands in den Norden nach Hamburg.
Moin aus dem hohen Norden. Hallo aus Hamburg. Schön heute hier zu sein, Johannes.
Ja, obwohl du bist ja eigentlich ja auch aus dem Süden, ne? Dich hat es nach oben verschlagen.
Stimmt.
Aber du hast die Kultur schon angenommen mit Moin. Sehr gut. Daniel, ganz kurz mal zu dir. Wenn man sich so deinen Werdegang ansieht, dann sieht man eindeutig, dass das Thema Unternehmertum schon sehr früh bei dir begonnen hat, im Leben eine große Rolle zu spielen. Du hast nämlich schon in der Schule eine Eventmanagement-Agentur gegründet. Nach deinem Bachelor in International Business ging es dann auch gleich weiter mit dem Fintech-Unternehmen Fino Digital oder Digital, das du nicht nur mitgegründet hast, sondern auch wo du aktiv in der Produktentwicklung tätig warst oder aktiv warst und hast dann während deines Masters dann halt noch ein paar Praktika bei renommierten Beratungen gemacht und bist dann doch in eine Festanstellung gegangen, nämlich bei Career Team, um dann 2020 Bits and Birds zu gründen, eine Personalberatung für Digital und Tech, aber keine klassische, sondern ihr betreibt Digital Executive Search und wie ihr auf eurer Website schreibt, ihr verbindet die Schnelligkeit eines Tech-Startups mit der Qualität einer klassischen Executive Search. Was sich genau dahinter verbirgt, werden wir noch im Detail besprechen. Zuvor geht's jedoch zu den AB-Fragen. Du weißt, was sich dahinter verbirgt oder wie es funktioniert?
Nein, da höre ich zum ersten Mal.
Ja, okay, gut. AB-Fragen. Ich stelle dir Fragen, sie handeln alle so rund um das Thema Digitalisierung. Zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden.
Ja? Okay.
So, wir starten. Bildung online oder offline?
Boah, ganz schwer. Online. Ich lese unglaublich gerne und ich glaube, das beste Wissen kriegst du in Büchern, aber in den letzten Jahren muss ich sagen, mit YouTube und Co., da kannst du dir eigentlich, und den LLMs, den ChatGPTs dieser Welt, es gibt eigentlich nichts, was du da nicht auch findest. Ich glaube aber, um strukturiert wirklich dich zu bilden, also dir Wissen anzueignen kontinuierlich, ist es schon gut, wenn man irgendwas in der Hand hat.
Okay. Zweite Frage, automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Oh, das sind ja keine einfachen Fragen. Das ist natürlich im Recruiting auch ein Riesenthema. Ich glaube, in vielen Aspekten sollte die endgültige Entscheidungsfindung beim Menschen liegen, aber durch KI unterstützt werden.
Okay. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Oh, auf ganz, ganz klar B. Ich glaube, einige Regulierungen sind gut und clever im Ansatz, aber Deutschland ist als Standort für Startups überhaupt nicht attraktiv. und wettbewerbsfähig und das finde ich falsch.
Vierte Frage, vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Okay, China lässt grüßen. Also, ähnliche Antwort wie eben. Datenschutz an sich ist eine gute Sache. Ich glaube auch, dass wir in Europa da eine Vorreiterstellung haben, auch zu Recht. Das ist gut. Aber ein bisschen mehr Freiheit in der Nutzung von Daten wäre, glaube ich, für den Wirtschaftsstandort Deutschland, und das ist ja aktuell wirklich unsere Achillesferse, besser.
Last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Ganz klar persönliche Treffen. Ich habe in Corona die ersten 3 Jahre von Bits & Birds 12 Stunden in die Scheibe geguckt und Leuten nur auf Zoom und Google Meet und so gesehen, und irgendwann wurden die Augen viereckig. I love in person.
Okay. So, normalerweise gehe ich das ganze Thema auch nochmal durch, aber du hast das gleich mit integriert, die Beantwortung der Fragen.
So.
Alles gut, finde ich gut. Also ich glaube, da können sich alle jetzt ein Bild machen, wie du über gewisse Themen denkst, und dann auch die Antworten zu den Fragen auch dann noch entsprechend einordnen, finde ich super. Wenn wir jetzt dann weitergehen, du hast während deines Studiums bei einem studentischen Social Entrepreneurship Netzwerk mitgewirkt, Enactus, ich weiß nicht, wie ihr es ausgesprochen habt, was ich super spannend finde. Was hast denn du aus dieser Zeit eigentlich für dich und für deine berufliche Laufbahn noch mitgenommen?
Oh, coole Frage. Habe ich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Also Enactus ist so eine weltweite Studentenorganisation, die eben soziale Ventures aufbaut und ja, damit eben Entrepreneurship und so Social Impact miteinander verbindet. Und also das ist echt ein krasser Verein. Das ist für uns Deutsche auch total ungewöhnlich, aber diese Enactus-Projekte, die competen dann immer miteinander. Es gibt dann also deutschlandweit gibt es dann immer einen Wettbewerb, welche deutsche Uni quasi die besten Projekte hat, und die dürfen dann für Deutschland antreten gegen die anderen Länder und jedes Jahr eben in so einem internationalen Wettbewerb dann um das weltweit beste Projekt kämpfen und competen miteinander. Und da werden so super emotionale Videos aufgenommen, wo dann deutsche Studenten eben so richtig in die Kamera reinrufen und fast schon auf die Tränendrüse drücken müssen. Und die Showmanship, die da an den Tag gelegt wird, und die Energie und Zeit, die da reingesteckt wird, würde ich sagen, übertrifft wahrscheinlich sogar fast die Zeit, die in das eigentliche Projekt gesteckt wird. So, das kann man jetzt so oder so finden, aber dadurch lernen die Studenten von der ersten Sekunde an, dass das, was du tust, zwar wichtig ist, aber es ist auch genauso wichtig, dass du darüber reden kannst und dass du darüber berichten kannst, weil der wahre Impact in den meisten Fällen sich erst dann entfalten kann, wenn Leute davon wissen, was du tust. Weil dann natürlich der Impact des Ganzen auch größer werden kann, mehr Sponsoren mit reingehen, etc. Das fand ich schon extrem, extrem, extrem spannend. Und so eine professionelle Setup für eine Studentenorganisation habe ich noch nie gesehen, und das fand ich schon echt impressive. Das war eine Sache, die ich da gelernt habe. Und die zweite Sache war die Wichtigkeit der Priorisierung. Ich hatte damals, ich war Projektleiter von einem Team, und wir hatten 2 Business-Ideen, die das Team gut fand. Und wir konnten uns einfach nicht entscheiden, welche Idee wir besser fanden. Und deswegen haben wir einfach beide gemacht. Und das klingt auf den ersten Blick, ja, super, super motiviert. Aber ich meine, jeder, der schon mal irgendwie ein Unternehmen gegründet hat oder 5 Minuten im Business war, weiß, das kann nicht funktionieren. Voller Fokus auf ein Thema wäre viel, viel besser gewesen. Und genauso war es am Ende auch. Also beide Ideen sind dann irgendwo im Nirvana versunken, obwohl sie eigentlich ganz cool waren. Aber da habe ich auf jeden Fall das erste Mal so richtig am eigenen Leib gespürt, weniger ist oft mehr.
Spannend, also ich kannte das Netzwerk tatsächlich vorher gar nicht. Ich habe dann ein bisschen recherchiert im Zuge der Vorbereitungen für den Podcast, und ich finde, das ist tatsächlich auch ein echt sehr, sehr spannendes Netzwerk. Und es ist, glaube ich, für alle Studenten und Studentinnen aller Universitäten und Hochschulen offen, oder?
Genau, es gibt ein kurzes Bewerbungsverfahren. Da muss man dann, glaube ich, einmal zeigen, dass man es ernst meint. da ist man jetzt aber, glaube ich, auch nicht allzu wählerisch, weil man sich über jede helfende Hand freut. Und genau, und dann ist aber natürlich, also das eigentlich Spannende ist dann nicht nur aufgenommen zu sein, sondern und an dem Projekt mitzuwirken, sondern dann Projektleiter zu werden. Dann wirst du, nach Projektleiter kommst du dann in den Vorstand der jeweiligen Uni. Next Step wäre dann, dass du für Deutschland eben dann in irgendeine Repräsentantenfunktion übergehen kannst. Und ja, da gibt es auch irgendwie 5, 6 Studenten, die dann eben so das weltweite Enectus-Netzwerk vertreten und dann halt durch die ganze Welt touren. Also das ist dann auch schon ziemlich, kann man, glaube ich, mit einer, also ich, in meinem Kopf ist das so, wenn es Parteien gäbe, die in verschiedenen Ländern unterwegs wären, dann wäre das wahrscheinlich so ähnlich vom Aufbau.
Naja, okay. Ja, die Volt ist sowas, ne? Die Partei, die wäre in Europa unterwegs.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Jetzt habe ich ja schon im Intro erwähnt, du hast sehr viel gegründet und bist aber dann doch nach deinem Master in eine Festanstellung gegangen. Warum bist du in eine Festanstellung gegangen und hattest du nachher das Gefühl so, ich habe überhaupt, das taugt mir gar nicht, ich habe überhaupt keinen Bock, ich muss wieder was selber machen, oder wie kam es dann auch zu Bits and Birds? Ja.
Nach Fino oder bei der Gründung von Fino habe ich gemerkt, wie viel dazugehört, erfolgreich zu gründen. Also ich war da noch ein Studi, muss man dazu sagen. Ja, also Florian Christ, hier mein Co-Founder und der CEO und der Visionär hinter der ganzen Sache, der hatte quasi alle Bausteine, die man meiner Meinung nach für erfolgreiches Gründen benötigt, zur Hand. Der hatte eine gute Idee, der hatte das richtige Timing, der hatte das Netzwerk, der hatte die richtigen Leute und den Biss. Trotzdem war da noch eine große, große, große Portion Glück mit dabei. Also da gab es trotzdem genug Situationen, wo das ganze Ding kurz vorm Absaufen war. Wie in jeder Gründung, ja, mindestens 3, 4 Mal. Und da habe ich realisiert, selbst wenn alle Sterne richtig stehen, ist es immer noch ein 50-50-Ding, ob es erfolgreich wird oder nicht. Also da habe ich wirklich nochmal viel, viel, viel Respekt fürs Gründen bekommen. Und habe mir gesagt, das nächste Mal, wenn ich gründe, müssen die Sterne auch alle perfekt stehen, weil sonst ist mir die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, zu hoch. Und deswegen war ich erstmal nicht direkt auf der Suche nach der nächsten eigenen Idee oder so, sondern wollte erstmal ein bisschen Beratung machen, mir ein bisschen Stallgeruch entwickeln und ein bisschen was dazulernen. Und dann ist es eigentlich wie in jeder Gründung, in der ich bisher war, so gewesen, dass irgendjemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sag mal, wollen wir uns nicht selbstständig machen mit der Idee für Bits & Birds? Und da habe ich dann genau diese Matrix sozusagen von meinem inneren Auge nochmal aufgemacht und geguckt, okay, sind das jetzt eigentlich die Komponenten, die ich brauche? Und zu dem Zeitpunkt wirkte es tatsächlich so. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich das jetzt. Und so habe ich mich dann für Bits & Birds entschieden. Meine beiden potenziellen Co-Founder sind beide abgesprungen. Das heißt, war dann auch nochmal ein nicht ganz linearer Weg, bis es dann tatsächlich zum Notar ging. Aber so ist es passiert, und hätte mich da jemand nicht angesprochen in der Sekunde, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch ein Jahr länger in der Festanstellung geblieben. Aber ich habe schon gemerkt, wie es mich langsam juckt und wie ich ein bisschen gelangweilt werde von dem Angestellten-Dasein. Von daher hätte es wahrscheinlich nicht allzu lange gedauert, bis es dann irgendwie dazu gekommen wäre.
Und diese Idee für Bits & Birds kam dann auch innerhalb dieser Festanstellung, oder wo war denn da so Flämmchen, das dann groß geworden ist? Wo kam das her?
Genau, also Career Team ist auch eine Recruiting-Agentur. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Personalberatung für den digitalen Bereich. Und als ich reingekommen bin, oder bevor ich reingekommen bin, hatte ich Personalberatung mir vorgestellt wie meine Zeit in der Strategieberatung. Ich dachte, da sitzen so absolut High-Performer, die 80 Stunden in der Woche arbeiten und auf die vierte Nachkommastelle achten und alles ganz akribisch und genau und Top-Performance leisten. Und habe dann ein Setting vorgefunden, was ein bisschen anders war. Das war eben so ein Agentur-Lifestyle. Also super viele junge Leute, unterdurchschnittliche Bezahlung, viele Partys. Es hat mega viel Spaß gemacht, da zu arbeiten. Aber das war nicht das gleiche Niveau, was den Output anging, wie beispielsweise bei meiner Zeit bei Roland Berger. Und die Prozesse, die sie gemacht haben, waren alle super repetitiv. Die haben immer den ganzen Tag das Gleiche gemacht. Und da war ich erstmal ein bisschen erstaunt. Okay. Und dann habe ich irgendwann mir über Weihnachten mal das Coden selber beigebracht, so über die Weihnachtsferien. Und habe mit so einem kleinen Python-Script so ein paar Prozesse automatisiert, die vorher die ganzen Praktis gemacht haben. Und die hatten auf einmal freitags nichts mehr zu tun, als ich dieses Tool eingeführt habe. Und das war quasi die Gründungsidee von Bits & Birds, weil wir da gemerkt haben, okay, man kann so viele Prozesse automatisieren, man kann so eine Personaldienstleistung, so einen Recruiting-Prozess eigentlich so stark automatisieren, das geht mit viel, 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 viel weniger Manpower. Und das war eigentlich der springende Punkt, wo dann eben meine beiden Kollegen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, wollen wir nicht ausgründen? Und die dann eben auch noch irgendwie Leute kannten, die uns Geld gegeben hätten für die Idee und das Netzwerk hatten und so weiter. Und so ist es entstanden. Die beiden sind dann abgesprungen aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, dann stand ich alleine da vor den Investoren, die mich dann angerufen hatten und gesagt hatten, ja, dich fanden wir eh am coolsten. Und einer von den dreien, Thomas Bockhardt, meinte dann eben, dass er das so cool findet, das Ganze, dass er gerne mit einsteigen würde als Co-Founder, nicht nur als Investor. Und weil meine anderen beiden eh abgesprungen waren, hatte sich das eigentlich perfekt ergeben, sonst wäre das Ding auch tot gewesen. Ich hätte das alleine nicht gemacht. Und ja, so haben wir uns dann zu zweit auf die Reise gemacht.
Ja, ja, cool. Und ich habe auch schon erwähnt, auf der Website steht Schnelligkeit eines Tech-Startups mit der Qualität eines klassischen Executive Search. Was steckt da dahinter, hinter diesem Satz? Du hast schon gesagt, die Automatisierung mit weniger Manpower und so weiter und so fort. Was darf man sich darunter vorstellen, was ihr bei Bits & Birds macht?
Also genau, das schließt genau da an, wo ich gerade aufgehört habe. Thomas ist mit eingestiegen. Thomas ist damals irgendwie Anfang 60 gewesen, hat 25 Jahre Executive Search Erfahrung, null Ahnung von Digital und IT und Automatisierung gehabt, aber eben eine extrem hohe Qualität in der Arbeit mit Kunden, mit Kandidaten. Über 500 Projekte, 99,9% Erfolgsquote, also irrsinnig. Und ich, eben aus der Digitalwelt kommend, aus Tech-Startups kommend, Prozesse automatisieren, diese Jugendlichkeit mit reinbringend, weil das war so der eine Gap, den wir dann in der Industrie entdeckt hatten. Es gab eben diese schnellen Agenturen, die irgendwie so Partys geschmissen haben, aber keine gute Qualität geliefert haben. Dann gab es so diese alteingesessenen Executive Search Beratungen, die alle aussahen wie die Allianzversicherung und eingestaubt waren, dafür aber hohe Qualität hatten. Aber in der Mitte gab es nichts. Und genau diesen Gap wollten wir eben füllen. Also schnell, digital, modern, auch in der Ansprache, in der Farbgebung, im Design. Und auf der anderen Seite aber eben diese hohe Qualität sowohl mit dem Kandidaten als auch mit dem Kunden. Und das ist bis heute eigentlich auch unser Markenkern und unser USP. Wir wollen nicht einfach nur irgendwas schnell machen. Es ist immer höchste Qualität, aber gleichzeitig mit der Agilität, mit der Modernität von so einem Tech-Startup, weil wir nur so die Talente erreichen und auch für uns und damit für unsere Kunden begeistern können, die eben auch so eine Sprache sprechen und die nicht von so einem alteingesessenen Laden angesprochen werden wollen, weil es einfach nicht zu der Brand der Kunden passt, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, also mit den Start- und Scale-Ups Deutschlands.
Und ihr fokussiert sich auf Digital und Tech?
Also mittlerweile ist das Mandat ein bisschen breiter. Wir sind ja auch gewachsen in der Zeit. Angefangen hatten wir wirklich mit dem Mandat, wir machen nur IT-Positionen, weil das eine gute Abgrenzung war zu Thomas anderem Geschäft, eben der klassischen Beratung. Das hat sich dann immer weiter ausgeweitet, je stärker wir gewachsen sind. Wir hatten am Anfang, waren wir zu viert, jetzt in der Zwischenzeit sind wir irgendwann auf 70 Leute angewachsen und dann haben wir verschiedene Cluster aufgebaut. Und ein Cluster war dann zum Beispiel das Digital-Cluster, da wurden dann Marketing- und Sales-Rollen gemacht. Ein Cluster ist Finance und Ops, da machen wir jetzt ganz viele Finance-Rollen, also wir besetzen auch CFOs und so und Co. IT ist natürlich immer noch mit dabei, aber ist in dem Laufe der Jahren von 100% auf mittlerweile, würde ich sagen, 30% unseres Portfolios geschrumpft. Nicht, weil da jetzt unbedingt weniger Leute gesucht werden, sondern einfach, weil Companies halt noch viele andere Rollen suchen und wir unseren Kunden gerne ein relativ breites Spektrum anbieten wollten, an Positionen, die wir mit ihnen gemeinsam besetzen können, sofern wir die Expertise hatten. Und das konnten wir dann eben mit der Größe irgendwie ein bisschen besser abdecken.
Und das bedeutet, dass ich bin ja überhaupt nicht aus diesem Personalberatungsbereich, aber Unternehmen kommen zu euch, sagen, hey, wir müssen die Stelle besetzen und dann durchläuft, sag ich mal, oder diese Anfrage, den Prozess bei euch teilautomatisiert oder vollautomatisiert, wie schaut es da aus? Wie darf man sich das vorstellen, was ihr anders macht, damit ihr schneller seid als die anderen?
Ja, also die meisten Kunden, die zu uns kommen, haben schon mal ein, zwei andere Sachen versucht und sind damit gescheitert. Die haben entweder eine interne HR gehabt, die selber irgendwie Jobpostings gemacht hat. Die haben vielleicht selber ein bisschen Active Sourcing gemacht, also irgendwelche Kandidaten auf LinkedIn angeschrieben. Die haben sich vielleicht schon mal so einen erfolgsbasierten Headhunter reingeholt, der den Profile versprochen hat. Und das sind alles Maßnahmen, die zwar wenig Geld kosten, aber halt auch nicht so wirklich viel bringen. Wenn wir loslegen, dann ist es immer ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, wir gucken uns erstmal den Kunden an, die Company an, die Rolle, die dort besetzt werden soll und überlegen uns, warum sollte jemand zu euch kommen? Das ist für die Unternehmen immer so selbstverständlich, dass Leute alle auf den Job Bock haben, aber die Leute, die wir ansprechen, die sind nicht auf der Suche, die sind happy in ihrem Job, die verdienen gut und die müssen nicht wechseln. Das heißt, wenn wir die überzeugen, mit uns ins Gespräch zu gehen, dann brauchen wir schlagkräftige Argumente. Und das heißt, entweder muss die Company super cool sein, die Unternehmenskultur, die Vision, der Gründer, die Gründerstory, whatever, vielleicht auch die Industrie, in der sie sich bewegen. Das Team muss ansprechend für die Kandidaten sein, weil sonst, also das Team, die 5, 6 Leute, mit denen du den ganzen Tag arbeitest, mit denen verbringst du mehr Zeit als mit deinem Partner oder mit deinem Hund. Das heißt, wenn du die nicht riechen kannst, dann wirst du dort auch nicht glücklich. Und dann muss die Rolle selbst natürlich auch attraktiv sein. Ich muss irgendwie mehr verdienen können, ich muss was lernen, der Job muss mir Spaß machen, die Tätigkeit selbst. So, und nur wenn diese 3 Bausteine alle gegeben sind, können wir überhaupt einen Kandidat dazu bewegen, mit uns ins Gespräch zu gehen und den Prozess ernsthaft weiterzuverfolgen. Und das sehr kondensiert in eine Nachrichtenstrecke zu bringen, so wie Marketing und Sales auch, ich ein Benefit, ein USP von einem Produkt kurz und knackig und bündig an einen Kunden bringen muss, damit der auf die Ad klickt oder in den Laden reingeht oder whatever. Das ist unser Ansatz. Also so denken wir und so arbeiten wir.
Aber das klingt ja, also wenn ich dich da unterbreche, das klingt ja im ersten Schritt noch nicht so wirklich, dass ihr das digitalisiert, weil ihr müsst ja auch mit dem Kunden reden. Was ist euer USP, was ist euer Benefit und so weiter und so weiter. Das klingt ja noch sehr manuell, oder ist das auch noch der manuelle Part oder und wo du sagst, okay, da können wir uns noch nicht unterscheiden, das, wo wirklich der Unterschied reinkommt, ist erst später?
Da unterscheiden wir uns durch die Qualität der manuellen Prozesse. Also das ist 100% manuell. Das ist ein absoluter Kreativprozess, der ist super manuell. Den machen allerdings sehr, sehr wenige. Also die allermeisten Headhunter und Recruiter, die in Deutschland rumrennen, nehmen sich nicht die Zeit dafür und können es auch gar nicht, weil ihr Geschäftsmodell da gar nicht ausgelegt ist. So ein erfolgsbasierter Headhunter ist wie ein Immobilienmakler. Der muss möglichst schnell möglichst viel Umschlag schaffen. Das heißt, der muss ganz, ganz, ganz viele Kandidaten irgendwo herbekommen und ganz, ganz, ganz viele Kunden irgendwo herbekommen. Und dann ganz viel Matchmaking machen und hoffen, dass irgendwas hängen bleibt. Das ist deren Geschäftsmodell, so verdienen die Geld. Das heißt, die haben gar keine Zeit, sich mit einzelnen Kunden so intensiv zu beschäftigen. Und das ist eben überhaupt nicht unser Ansatz. Das heißt, am Anfang dieses sich Zeit nehmen, das ist schon ein absolut Herausstellungsmerkmal. Das gibt so nicht immer. Klar machen das ein paar, aber ganz viele schon mal nicht. Und dann kommt der zweite Teil und da wird es dann tatsächlich digital, wie wir dann dieses Messaging an die Kandidaten hinaustragen. Und da haben wir eben gesehen am Markt, dass die allermeisten Recruiter halt auf LinkedIn gehen, sich dann irgendwie so einen Text überlegt haben. Das ist dann immer so ein, wir nennen es immer liebevoll so ein Wallpaper, so gefühlt 5 Seiten lang. Und das schicken sie dann einfach an alle Kandidaten, die irgendwie bei 3 nicht auf dem Baum sind und hoffen eben auch da, dass dann ein paar antworten. Und wir haben das Ganze andersrum aufgesetzt. Wir haben gesagt, Recruiting ist im Endeffekt ein Sales- und Marketing-Prozess. Es ist nur ein anderes Produkt, das wir verkaufen, an eine andere Zielgruppe, aber es ist genau das gleiche wie Sales und Marketing. Und im Sales und Marketing ist es ja auch nicht so, dass du beim ersten Touchpoint mit dem Kunden schon einen Verkauf generierst, einen Sale, sondern Studien sagen, du brauchst zwischen 15 und 20 Touchpoints, um ein Lead überhaupt zu generieren, um eine Person aufmerksam zu machen auf dein Offer und sie dazu zu bewegen, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten. Und im Recruiting ist es nicht anders. Das heißt, wir haben einen Funnel aufgebaut, der 8 bis 12 Touchpoints hat mit jedem Kandidaten und diese kontinuierlich bespielt mit Content, mit Ads, mit Nachrichten auf LinkedIn, mit einer WhatsApp, mit einem Anruf, wenn wir die Telefonnummer haben. Und auf diesen verschiedenen Kanälen schaffen wir dann eben Mehrwert für den Kandidaten, erzeugen auf irgendeine Art und Weise Interesse und holen sie dann ins Gespräch mit uns. So, und das ist ein fast vollautomatisierter Prozess mittlerweile. Da müssen wir immer noch ein bisschen tweaken und AB-Testing machen etc. Aber da ist schon sehr, sehr viel automatisiert. Und das ist halt super schnell und super effizient. Dadurch kriegen wir 5-mal so viele Antworten wie andere. Das heißt, wir haben 5-mal so viele Kandidaten, mit denen wir sprechen können. Und das bedeutet, dass wir in der Auswahlphase, wenn wir unsere Assessments machen, deutlich selektiver sein können und dann nur noch die allerbesten Kandidaten vorstellen. Das heißt, die Qualität der Kandidaten, die dann beim Kunden landet, ist einiges höher, um ein Vielfaches höher. Bei uns ist die interne Richtmarke ungefähr, dass jeder Kandidat, den wir vorstellen, auch eingeladen werden soll zum Interview. Also 100% Conversion Rate. Und normalerweise am Markt kriegst du so 30%, 25%, je nachdem.
Und die Plattformen, die ihr nutzt, um, sag ich mal, den Search zu machen, ist es jetzt Xing, LinkedIn oder habt ihr auch eine eigene Plattform, einen eigenen Pool, wo man sich anmelden kann oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben zwar einen eigenen kleinen Pool, aber der ist meiner Meinung nach nicht relevant. Also der Teich, in dem wir fischen, ist mehr oder weniger der gleiche wie der von allen anderen. Also jedes Profil, welches wir jemals kontaktiert haben oder welches sich bei uns auch eintragen kann, basiert auf einem LinkedIn-Profil. Also ohne LinkedIn, wenn die Person nicht auf LinkedIn ist, finden wir sie nicht. Das muss man so sagen. Dann ist sie für uns mehr oder weniger unsichtbar. Allerdings auch nicht wirklich relevant bei den Rollen, die wir machen. Und dann reichern wir eben die Daten noch aus anderen Quellen an. Beispielsweise, wenn sich Leute bei uns beworben haben, wenn wir schon mal einen Prozess mit den Leuten gelaufen haben, wenn wir noch ein Xing-Profil finden, ein GitHub-Profil, je nachdem, ob es jetzt um eine Tech-Rolle geht oder was auch immer. Also das reichern wir an, aber Basis ist immer ein LinkedIn-Profil. Und dennoch schaffen wir es, so circa 30% mehr Kandidaten zu finden aus diesem Teich, als Recruiter, die eine händische Suche machen. Dabei unterstützt uns die selbstgebaute KI. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn du jetzt mit deiner Angel am Rand stehst und da so dein Köder rausschmeißt versus das dicke Boot mit dem Netz. So gleicher See, mehr Fisch.
Okay, aber wie darf man sich das vorstellen, wenn ihr dann auf LinkedIn sucht? Wonach sucht ihr? Nach welchen Kriterien sucht ihr? Ich meine, da steht ja immer relativ viel. Ja? Und vor allem, wenn man in die Beschreibung und die einzelnen Profile reinschaut, gibt es immer diese netten diese netten Memes, wo es dann ist, okay, gut, LinkedIn-Profil und Realität und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja auch so ein Thema, wie geht's ihr davor? Wonach sucht ihr, wie filtert ihr und so weiter und so fort?
Genau, also was wir nicht machen, ist, dass wir uns die Profile angucken und dann bei jedem einzelnen Profil überlegen, passt das jetzt oder passt das nicht? Weil, wie du sagst, da gibt es eben die Selbstdarsteller, die polieren das dann auf Hochglanz, dann gibt es die schreiben fast gar nichts rein. Also da darf man nicht zu viel drauf geben. Was wir gemacht haben, ist, wir definieren für jeden Job, für jedes Profil, was wir suchen, Charakteristika und Kriterien, also Traits nennen wir die. Und beispielsweise für einen Job suchen wir uns 5 Traits raus. Die sind super wichtig. Diese Person muss diese 5 Traits mitbringen, damit sie für den Kunden relevant ist oder für uns relevant ist im Gespräch. Und aus den Daten, die wir dann zu einem Profil, zu einem Menschen haben, leiten wir dann ab, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch diese 5 Traits mitbringt, diese 5 Skills. Und wenn die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, kommt die Person mit in den Pool rein. Unser Ansatz ist gar nicht so sehr, dass wir in der Erstauswahl super selektiv sind und nur die 5, 6, 7, 8 Kandidaten ansprechen oder uns angucken, die perfekt auf den ersten Blick zu scheinen passen, weil das oft einfach aufgrund der Unterschiedlichkeit, wie solche Profile genutzt werden, wie Daten im Internet geteilt werden, zu unzuverlässig ist. Wir kippen lieber ein paar Leute mehr rein in den Funnel und unsere Theorie ist, und das hatte ich jetzt auch bei über 500 Projekten bestätigt, dass die Kandidaten, die gut passen, auf die Nachrichten und auf die Messages, die wir ihnen schicken, die richtigen Antworten und die, die nicht passen, für die ist es nicht relevant und die Antworten nicht. Das heißt, da gibt es so einen Self-Selection-Process, sodass die Leute, mit denen wir sprechen, ehrlicherweise auch zu 80% schon ganz gut passen auf den ersten Blick. Dann gibt es natürlich nochmal durchs Assessment und da schmeißen wir ungefähr 2/3 aller Kandidaten nochmal raus. Aber auf den ersten Blick sind die, die sich melden, auch die richtigen. Das heißt, wir haben eine gute Art und Weise gefunden, den Leuten zu signalisieren, wen wir eigentlich suchen und wen nicht. Und ich bin ganz großer Fan davon, dass man immer sehr, sehr, sehr transparent sagt, was sucht der Kunde und worauf hat der Kunde keinen Bock? Und wann passt dieses Unternehmen zu dir und wann passt das Unternehmen nicht zu dir? Wenn jemand nach viel Work-Life-Balance sucht und ich jetzt für einen Scale-Up, was gerade eine Series B eingefahren hat, Sales-Leute suche, dann kommunizieren wir schon am Anfang sehr, sehr klar, hier geht es nicht um eine 9-to-5. Hier musst du High Performance und das Arbeit muss hier schon einen hohen Stellenwert für dich haben. Leute, die auf hohe Work-Life-Balance Acht geben, die melden sich darauf nicht. Das heißt, die kommen gar nicht zu uns in Funnelline.
Aber diese Traits, also würde ich mir jetzt vorstellen, sind das irgendwie so Eigenschaften, die jemand mitbringen muss. Er muss analytisch sein, muss vielleicht IT-Kenntnisse haben oder keine Ahnung was, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau aussehen. Ja, aber das würde ja bedeuten, ihr durchsucht die Profile und das muss ja irgendwo ja aufpoppen auch, oder? Schaut sie nur das Profil an, schaut sie auch die Postings an von denen und da weiß man ja auch, dass im Prinzip ja, ich meine, der Großteil gar nicht postet. Das sind immer meistens die gleichen, die dann Posts raushauen. Wie stellt ihr sicher, dass ihr da wirklich auch Leute findet in eurem Funnel? Ich meine, ihr haut halt mehr rein, ja. Aber dass selbst die, die ihr reinhaut, die mehr Personen, dass dann da die Menge übrig bleibt, die ihr auch wirklich braucht. Also, lass mich anders fragen. Haben bei euch Leute, die die Profile sauber pflegen, größere Chancen als welche, die sie weniger pflegen, aber eigentlich super sind in dem, was sie tun?
Jein. Also es ist schon so, wenn du dein Profil besser pflegst, dann wirst du leichter gefunden. Das ist definitiv so. Wir haben allerdings unsere KI so gebaut, dass sie auch aus Profilen mit wenig Informationsdichte noch mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit ableiten kann, welche Skills so einen Mensch wohl hat. Das ist dann so eine Art Kohortenanalyse. Wenn wir, machen wir ein Beispiel, wir haben 10.000 Softwareentwickler, die haben alle den gleichen Titel und haben alle in ähnlichen Firmen gearbeitet. Die haben alle mit einer Wahrscheinlichkeit von X die folgenden Skills, A, B, C. Weil 9.000 von den 10.000 hatten diese Skills in ihrem Profil angegeben oder wenn wir mit denen gesprochen haben oder den CV ausgewertet haben. Das heißt, bei den anderen 1.000, die ihr Profil nicht gut ausgepflegt haben, gehen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie den Skill auch haben. Wissen tun wir es nicht, es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit. Und beispielsweise gibt es Profile, da gucken wir uns genau an, der Arbeitgeber, die Firma, keine Ahnung, machen wir ein Beispiel, benutzt Salesforce. Das heißt, ich muss jetzt nicht bei jedem einzelnen Sales-Mitarbeiter im Profil sehen, dass die Salesforce nutzen, sondern ich weiß, wenn die in der Firma gearbeitet haben, die Salesforce nutzt, dann haben die den Skill Salesforce. Mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit. Und so leiten wir quasi Wissen über Personen ab, ohne es ganz sicher wissen zu können. Und darauf basieren dann eben die Kandidatenpools, die wir aufbauen.
Also ihr baut so eine Art digitalen Zwilling von gewissen Personas und ordnet das dann quasi zu ein bisschen.
Digitaler Zwilling ist tatsächlich ein guter Begriff, ja. Also wir versuchen es anzureichern mit so viel Informationen, wie wir haben, direkt oder indirekt. Und leiten eine Wahrscheinlichkeit daraus ab, macht es Sinn, diese Person zu kontaktieren? Könnte das Angebot für sie relevant sein oder nicht? Wenn ja, dann machen wir es, wenn nicht, dann nicht.
Und ich meine, was ja auch immer spannend ist und was ja auch immer gesprochen wird, wenn es um KI-Lösungen geht und Einsatz von KI, ist das ganze Thema Bias, Diskriminierung, was ja auch vor allem im Recruiting ja auch ein wichtiger Punkt ist, ja, wenn man sich vorstellt, in Amerika, glaube ich, werden ja keine Fotos mitgeschickt bei den CVs, ja, damit man sich von den Fotos schon kein Bild machen kann, was ja in der Dachregion noch Usus ist, dass zumindest ein Bild dabei ist. Wie geht ihr damit um? Mit dem Thema Bias und Diskriminierung. Wie kriegt ihr das raus oder kriegt es gar nicht raus oder ja?
Die KI trifft keine Entscheidungen, ob jemand gut geeignet ist für eine Position oder nicht. Also wenn wir mit den Leuten, sobald wir mit den Leuten im Gespräch sind, gibt es beispielsweise ein Transkript von einem Gespräch, was dann mit ausgewertet wird, aber der Mensch entscheidet an der Stelle immer, geht es weiter oder nicht. Also wir haben immer so eine Art Vier-Augen-System, welches, deswegen war auch deine Frage vorhin, auch deine AB-Frage so passend. Die Maschine bereitet die Datengrundlage vor, der Mensch trifft am Ende die Entscheidung. Also so haben wir das in allen Prozessschritten eingebaut. Und so Sachen wie Alter, Foto, Geschlecht und so, diese Informationen werden natürlich vorher rausgefiltert, wurden rausgefiltert, als wir die KI damals antrainiert hatten. Und sind deswegen gar nicht Bestandteil von dem Dataset. Trotzdem gibt es Fälle, auch aus den USA, zum Beispiel bei Amazon gab es so einen Fall vor irgendwie 5 Jahren oder so. Selbst obwohl du diese Merkmale rausschneidest aus dem Datenset, kann die KI immer noch indirekt, beispielsweise, weil ich glaube, das Beispiel aus den USA war, dass eine Person in einer Schule war, wo eben nur Frauen waren, Frauenschule oder in einer, wie heißen diese Dinger, nicht Fraternity, sondern für die Mädels, Sorority. Und dadurch konnte man quasi ableiten, auch obwohl das Geschlecht, der Name etc. nicht zu sehen war, dass sie weiblich war. Und da wurden dann irgendwelche, da haben sich dann irgendwelche Biases eingeschlichen, weil Profile, die in solchen Sororities waren, haben es dann in der Kette leider nicht ganz so weit nach oben geschafft. Und deswegen hat die KI daraus abgeleitet, wenn du in einer Sorority warst, ist gleich weiblich, bist du weniger kompetent und hat deswegen dann Kandidaten rausgeschmissen. Das haben sie irgendwann entdeckt und es war ein Riesenskandal und haben sie die komplette KI wieder gekillt.
Ja, weil
das, aber das ist ein ongoing process.
Aber es sind schon spannende Fragen auch. Du hast jetzt auch gesagt, bei euch ist immer der Mensch noch im Final der entscheidet. Das ist ein Human in the Loop. Glaubst du, wird sich das ändern? Dass das auch noch einmal automatisiert wird und die Menschen vielleicht mehr, sie sind immer nicht im Prozess, sondern am Prozess arbeiten?
Voll. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Wir kommen jetzt in das Alter von KI-Agenten. Die übernehmen immer mehr und mehr Tasks. Es gibt schon Tools, die machen Interviews mit Kandidaten, komplett digital. Da ist dann ein Avatar, der mit dir redet und du merkst fast nicht, dass das kein Mensch ist. Ich habe auch letztens einen KI-Agenten gesehen für einen VC, da pitchen die Founder vor der KI und die gibt denen dann am Ende Funding und stellt den Netzwerkkontakte bereit und so. Das ist total abgefahren. Und im Recruiting wird das auch kommen. Also es gibt es in den USA schon und die USA sind halt immer 2-3 Jahre weiter als wir. Das heißt, bei uns wird das auch irgendwann Einzug halten, ganz sicher. Und am Anfang wird halt die KI die Gespräche führen und ein Recruiter wird am Ende nochmal drüber gucken und entscheiden und dann gibt die KI irgendwann ihre Recommendation und der Recruiter sagt ja oder nein und irgendwann sagt man, okay, KI, wenn du dir sicher bist, dann entscheide selber. Wenn du dir unsicher bist, dann lass mich noch mitentscheiden. Lass mich noch mit drauf gucken. So wie man es mit dem Mitarbeiter auch macht. Und genauso wird KI auch über die Zeit cleverer, senioriger und autonomer. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, wie ist das Thema, du hast es ja schon auch angesprochen, das Thema, passt das überhaupt, passt der zu uns in die Kultur, passt der, ist der sympathisch, wie auch immer. Also die KI ist alles schön und gut, aber die Unternehmenskultur, die wandelt sich vielleicht auch, die Mitarbeiter, die da drin sind und so weiter. Und möglicherweise stellst du dann auch Leute ein, die nicht vom Mindset oder nicht, sag ich mal, so wirklich reinpassen in die Gemeinschaft. Ja, ich meine, gibt es immer Vor- und Nachteile, will ich immer die gleichen drin haben, will ich ein paar die ausscheren, damit ich auch nochmal neue Impulse reinkriege und so weiter und so fort. Aber das kann ja auch, wenn du wen einstellst, der eigentlich nicht in dieses Gefüge passt, kann das ja auch eine Gruppe sprengen. Wie stellt man sowas sicher zukünftig mit den Agenten? Wirst ja dann im Prinzip, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Personalgespräche geführt habe, ich teilweise gar nicht so auf das Fachliche geschaut habe, sondern mehr, passt die Person überhaupt ins Team? Und kann ich das einer KI so antrainieren?
Es gibt Studien zu der Validität von Assessment-Tools. Also ich habe das mal ganz intensiv mal mir angeguckt. Wie schaffst du eigentlich die höchste Validität, wenn du einen Kandidaten vor dir sitzen hast? Machst du Interviews, machst du Case-Studies, machst du irgendwelche strukturierten Fragebögen oder hörst du auf dein Bauchgefühl? Und die meisten Menschen glauben ja, dass ihr Bauchgefühl, dass sie richtig gut darin sind, so ein richtiges Händchen dafür haben, die richtigen Menschen auszusuchen. Das sagen alle von sich. Genauso wie übrigens auch 80% oder so von sich sagen, dass sie besser als der Durchschnitt Auto fahren, was dann statistisch gesehen schon mal gar nicht stimmen kann. Und die Validität von Bauchgefühl, also Nasenfaktor, ist mit 0,2 somit die schlechteste Methode, um Menschen auszuwählen, die im Unternehmen anfangen sollten. Also wir sind extrem schlecht darin, anhand von unserem Gefühl auszusuchen, wer passt gut ins Unternehmen und wer nicht und wer macht einen guten Job. Wir glauben, wir sind sehr gut darin. Ich bin 100% überzeugt, wenn wir der KI genug Datenpunkte geben, wird sie diese Entscheidungen besser treffen, als wir es könnten. Wir haben beispielsweise ein Tool gebaut, schon vor 5 Jahren damals, was die kulturelle Ausprägung eines Unternehmens misst, anhand von 8 Dimensionen und die kulturellen Präferenzen eines Kandidaten anhand der gleichen 8 Dimensionen auch misst. Das legen wir dann quasi so übereinander, wie in so einem Spider-Chart. Und dann gucken wir eben, wie hoch ist die Überschneidung auf den Dimensionen und genau wie du gesagt hast, vielleicht ist dann mal eine Dimension, klafft dann auseinander und das kann was Gutes sein, das nennen wir dann Cultural Ad. Ja, der ist besonders risikofreudig und das Team ist eher ängstlich. Vielleicht ist es gut, dass da mal jemand dazukommt, der ein bisschen voranprescht. Oder es kann auch mal blöd sein, das will man nicht, dann muss man vielleicht das als besonders tolle Fühlungs-Challenge erfahren. Das ist kein besonders ausgefeiltes Modell, das nutzen wir einfach nur, um uns ein bisschen zu behelfen, und das finden Kunden aber trotzdem super, super hilfreich. Und da gibt es 1000 Modelle von. Und das einer KI zu geben und dann anhand von bestimmten Fragen in einem Interview diese Punkte abzufragen und zu analysieren, die Art und Weise rauszuhören, wie man spricht. Wir haben ja vorher noch darüber gesprochen, dass man der Ton auch sehen kann, und du kannst ja auch das Selbstbewusstsein einer Stimme, kannst du eine KI auch auswerten lassen, das kann die dir sagen. Also alles, was wir Menschen können, kann eine KI in 5 Jahren besser. Da bin ich mir sehr sicher. Und das Einzige, was uns davon abhalten wird, diese Entscheidungen komplett der KI zu überlassen, ist einfach, dass wir das Gefühl scheiße finden, dass wir nicht mehr selbst in Kontrolle sind, was ich auch verstehen kann. Aber irgendwann gibt es auch ein KI-CEO von irgendwelchen Companies, bin ich mir auch sicher.
So, ich meine, die eine Seite sind die Unternehmen, die einstellen. Die andere Seite sind auch die eingestellt werden oder die Personen. Wie finden die das? Also, wie finden die das, mit einer KI zu reden, anstatt mit einer Person zu sprechen? Das ist ja auch so ein Thema. Genau. Ich meine, das kann ich mir ja auch nochmal schwierig vorstellen.
Das ist das, was ich meine. Da wurden auch Umfragen gemacht. Die Akzeptanz, von der KI eingestellt zu werden, ist extrem hoch in dem Moment, wo ich genommen wurde. Und die Akzeptanz, von der KI eine Absage zu bekommen, ist in Deutschland extrem gering ausgeprägt. Das heißt, das ist einfach ein kulturelles Ding, ein Mindset-Ding. Da müssen wir uns langsam hin entwickeln. Das wird am Anfang auf viel Widerstand stoßen. Die ersten Firmen, die es machen, werden dafür in den Medien auf die Fresse bekommen. Und dann werden es immer mehr machen. Und dann irgendwann ist es einfach ganz normal. Und die das nicht nutzen, auf die werden wir in 10, 15 Jahren zurückblicken und uns wundern, warum es die überhaupt noch gibt.
Okay.
Aber es gibt auch Vorteile, die sich damit einhergeben. Ich kann mein Interview mit der KI nachts um 3 machen, wenn ich Softwareentwickler bin, und ich muss mir den Bart nicht rasieren und muss keine Angst haben, weil ich keinen Bock habe, mit Menschen zu sprechen. Dann spreche ich mit der KI, mache mein Interview und kriege den Job. Und
sofern die Videos nicht ausgewertet werden, kannst du den Bart nicht rasieren. Ja. Okay. Ja, ich meine, das sind natürlich Vorteile. Das sind natürlich Vorteile. Aber ich stelle mir manchmal die Frage, ganz, ganz kritisch, ob wir der Gesellschaft nicht Sachen auch zumuten und sagen, ja, das ist natürlich super cool für euch und ihr könnt dieses und jenes machen. Aber will das die Gesellschaft wirklich? Und einerseits will es die Gesellschaft. Egal. Und zweitens, ist es tatsächlich auch gesund für die Gesellschaft, wenn wir auf einmal so ticken und in die Richtung sie treiben?
Ich verstehe die Frage, und das, also auf einem philosophischen Level kann man das auch diskutieren, aber ich bin Pragmatiker, und es ist am Ende des Tages scheißegal, ob wir es gut finden. Es wird passieren. Dieser Zug wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Wir können uns dagegen stellen oder wir können mitmachen. Wir können uns ärgern, wir können uns freuen, wir können Angst davor haben. Es ist vollkommen egal, was wir zwei dazu denken und jeder andere. Es wird so oder so genauso kommen. Und das, wie gesagt, ich bin Pragmatiker. Das heißt, ich gucke einfach nur, wie kann ich mich selber aufstellen, sodass ich in der bestmöglichen Position bin, wenn dieser Tag kommt. Und wir sehen ja an jeder Ecke schon, dass diese Sachen immer näher und näher kommen. Aber klar, auf einem philosophischen Level kann man sich darüber unterhalten und sich die Frage stellen, wohin geht das mit uns? Wo bleibt dann am Ende noch die Menschlichkeit? Aber immer wenn ich diese Diskussion führe, und gefühlt unterhalte ich mich darüber einmal die Woche, wir kommen immer an den gleichen Punkt an. Wir wissen alle nicht, wie das Arbeitsleben in 15 Jahren noch ausschaut. Keiner von uns weiß, welche Jobs es in 15 Jahren noch gibt. Ich glaube, bis hoch zum CEO können wir in 15 Jahren so gut wie jeden Job automatisieren. Gestern habe ich mit meiner Verlobten darüber gesprochen. Ich glaube, Richter wird es in 15 Jahren noch geben, weil man diese hoheitliche Verantwortung und Politiker, diese zwei Sachen wird man wahrscheinlich einfach gesellschaftlich, gesetzlich einer KI nicht geben wollen. Bei allen anderen Sachen, also alles in der freien Wirtschaft, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt schon, wie gesagt, es gibt schon Investoren-KIs. Und bald gibt es auch eine CEO-KI. Und wie gesagt, da müssen wir halt gucken, wie wir alle noch unser Geld verdienen. Oder ob wir dann alle mit einem bedingungslosen Grundeinkommen den ganzen Tag malen und kiffen und uns lieb haben.
Ist auch eine Option.
Gar nicht so schlecht.
Ja. Nee, ich, ja, ich bin gespannt, wie die Entwicklung da ist. Ich habe da auch an der einen oder anderen Stelle Politiker, Richter, ja, finde ich spannende Sache. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Sachen, ja, vor allem wenn es um Pflege oder Kinderbetreuung geht. Also das wird uns die KI auch nicht übernehmen in dem Sinn, oder kann sie, aber ich glaube nicht, dass wir uns da große Freude bereiten, außer es muss keiner arbeiten, es können sich alle lieb haben und so weiter und so fort und dann zu Hause die Kinder betreuen, dann fallen die Jobs auch weg, ja.
Aber glaubst du wirklich, dass es in 20 Jahren noch Menschen gibt, die Pflegekräfte sein werden? Also ja, mit diesen ganzen
100%ig, ich glaube, bin ich der festen Überzeugung. Wir können viel automatisieren, wir können viele Sachen nehmen, aber ich glaube, dass dieses, und das macht ja auch einen Menschen aus, ich meine, wir sind im Philosophischen jetzt ein bisschen drinnen, aber das, es macht doch auch einen Menschen, auch die Menschen aus, dass sie da auch Gefühle und so weiter und so fort, ja, ich kann mich Maschinen anders öffnen, etc., aber diese, ja, ich glaube schon, dass da noch was Zwischenmenschliches da ist, was wir nicht rauskriegen. Also, weißt du, einen Patienten von einem Bett runterzuheben auf ein anderes, ja, okay, komm, ja, das, ich meine, das kriegen wir alles hin, das ist jetzt kein Thema. Ja, das wird vielleicht ein bisschen mehr länger dauern, aber es gibt doch auch Aspekte in der Pflege, wo ich gewisse Sachen kann ich sicher auch über Roboter und so weiter lösen, aber es gibt, glaube ich, gewisse Dinge, da weiß ich nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, wenn wir das einfach nur Maschinen übergeben. Weil das ist ja auch was, wenn du selber dich um wen kümmern musst, um pflegen musst, löst das ja auch in dir selber auch was aus. Ja? Mhm. Also es ist ja dann, ja. Ja, ich glaube schon, dass das noch spannend wird, die Diskussion.
Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist wirklich sehr spannend. Und zwar, ich glaube, wir werden keine Pflegekräfte mehr haben müssen, um einen Grundstock an Pflege, an Vorsorge bereitzuhalten für alte Menschen. Das, glaube ich, ist phänomenal, weil wir ja chronisch unterbesetzt sind, was das Thema angeht. Das heißt, das ist ein absolutes Plus. Ich glaube, dann wird es in eine Freiwilligkeit gehen. Ich glaube, Menschen, wie du richtig gesagt hast gerade, muss ich am Ende des Tages auch irgendwie beschäftigen, und einige Menschen wollen dann einfach anderen Leuten was Gutes tun, indem sie dann beispielsweise 2-3 Stunden am Tag in die Pflege reingehen und dann aber eben nicht Leute den Hintern abwischen, sondern mit denen dann quatschen oder Karten spielen. Also sich dann so mit ihnen beschäftigen. Und das glaube ich auch, dass das super ist. Aber ich will auch noch eine Anekdote mit reinschmeißen. Meine Verlobte, seit ChatGPT sprechen kann, gibt es jetzt dieses Update seit ein paar Monaten, dass du quasi Unterhaltungen führen kannst. Und die ähmt ja mittlerweile auch. Also sie sagt es in meinem Spaß, hoffe ich zumindest, aber sie meint, das ist eigentlich ihre Affäre, ChatGPT. Die unterhält sich stundenlang mit dem Ding, über alles Mögliche. Und ihr ChatGPT ist männlich, meint es weiblich. Und der sagt immer, ach, ich fühle mich so gut verstanden von dem, der ist so empathisch. Und ist er auch, ja. Also wenn ich dem zuhöre, denke ich mir auch, das ist der Wahnsinn, ja. Also viel empathischer, als ich jemand sein könnte. In Japan gibt es Leute, die daten AI, weil sie keinen Partner haben. Also ich glaube auch, dieses Zwischenmenschliche, von dem wir glauben, dass nur Menschen es anderen Menschen geben können, ich glaube, wir überschätzen uns da, und wahrscheinlich werden wir in 20 Jahren überrascht sein, dass selbst Dinge, von denen wir dachten, das geht nicht, das kann keine Maschine abbilden, dass wir dann überrascht sein werden, wie das halt doch ging.
Da bin ich bei dir. Es wird ganz, ganz viel gehen. Die Frage ist, ob es für uns als Gesellschaft gut ist, wenn wir das abgeben.
Ja.
Aber das ist eine philosophische Frage. Da können wir wahrscheinlich relativ lang diskutieren. Da müssten wir wahrscheinlich auch, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob das, oder da glaube ich, dass es an der einen oder anderen Punkt es Sinn ist, dass wir es nicht abgeben. Das, weißt du, klar, du kannst eine KI, du kannst einen Roboter, die werden noch feinfühliger werden, das wird sich anfühlen, als würde dich eine Person berühren und so weiter, die Gespräche, ja, und so. Ja, wenn es dann aber wirklich mal drauf ankommt, ja, auf wir haben uns lieb, ja, dann wird's ziemlich hart, das Ding. Ja.
Also ich bin auf jeden Fall noch nicht sicher, ob es gut ist, wenn wir alle nicht mehr arbeiten müssen, weil wenn ich mir so Fernsehsendungen angucken, wo Menschen, die zu viel Zeit haben, auftauchen, dann weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht sogar besser ist, wenn alle noch ein bisschen arbeiten müssen. Oder ob zu viel Freizeit den Menschen vielleicht nicht so gut tut, aber das...
ist auch ein guter Punkt, ja. Aber wenn wir jetzt gerade in diesem Thema drin sind, gibt es für dich dann irgendwo eigentlich so eine ethische Grenze von KI im Recruiting?
Also so, nicht so, wie wir sie einsetzen. Das ist alles Prozessbeschleunigung, Prozessautomatisierung. Dinge gehen einfach schneller. Wir suchen uns Informationen aus dem Internet zusammen, die öffentlich verfügbar sind. Das könnte ich, wenn ich unglaublich viel Zeit hätte, auch händisch machen. Also das finde ich unkritisch. Gut, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ob eine KI am Ende des Tages eine Einstellungsentscheidung treffen sollte. Auch da finde ich ethisch nichts verwerflich dran, ehrlicherweise. Blöd ist eben, wenn sich so Biases einschleichen, die dann eben auch nicht von Menschen gewollt sind. Ja, sondern einfach auf schlechten Daten, auf unvollständigen Daten, auf voreingenommenen Daten setzen, die eben, also warum ist eine KI, warum wurde diese KI von Amazon biased gegenüber weiblichen Personen, dass die und hat gedacht, dass die keine guten Führungskräfte sind? Naja, weil halt dieser Bias in der amerikanischen Gesellschaft 50 Jahre lang oder noch länger existierte und der sich dann in den Daten wiedergespiegelt hat. Das heißt, die KI hat ja auch nur das übernommen, was die Menschheit die 100 Jahre vorher produziert hat. Aber ja, also das ist natürlich uncool, das möchte man nicht. Und da arbeiten auch immer alle so super fieberhaft dran, dass das nicht passiert und dass das KI in diesem Sinne auch verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Das finde ich auch gut. Ansonsten glaube ich, dass Recruiting ein an sich relativ unkompliziertes Feld ist, was die Nutzung von KI angeht. Klar, ne? Also man muss gucken, dass Daten nicht irgendwie irgendwo hingelangen, wo sie nicht hin sollen. Das ist natürlich klar. Wir arbeiten da mit super vielen sensitiven Daten, persönlichen Daten. Das ist natürlich super wichtig, aber das ist auch ohne KI wichtig. Von daher verstärkt das den Need für etwas, was auch vorher schon wichtig war.
Was wird sich nebst dem Recruiting noch im ganzen HR tun mit KI?
Ich glaube schon seit ein paar Jahren, dass Recruiting per se, also in Deutschland vor allem, immer stärker mit Upskilling korrelieren wird. Wir haben einfach nicht genug Leute in Deutschland. Wir schaffen es nicht, Migration anzukurbeln. Das heißt, also jede Studie weist darauf hin, wir laufen in ein immer größer werdendes Gap an Fachkräften. Kennt ja auch jetzt jeder schon das Wort. Das können wir nur durch Upskilling lösen. KI ist tatsächlich eine Möglichkeit, diesen Gap auch noch zu schließen, weil wir einfach weniger Personen brauchen, um die gleiche Produktivität zu erreichen. Dennoch, trotz KI sagen alle Studien, der Gap wird größer. Sprich, Upskilling ist eigentlich das so meiner Meinung nach der neue Megatrend, der in Unternehmen Einhalt finden muss. Und das wiederum ist etwas, da kann KI uns massiv unterstützen. Genau zu identifizieren, wo steht dieser Mensch heute? Wo möchte dieser Mensch vielleicht in 5 Jahren hin? Und wie können wir diese Person weiterentwickeln? Welche Skills muss sie lernen? In welche Abteilungen müssen wir sie reinschmeißen? Etc. Damit diese Person diese Skills sich aneignet, um dann eben diesen Gap zu füllen, den wir heute im Unternehmen haben oder von dem wir wissen, dass er in 2, 3 Jahren aufkommen wird, weil dann der und der in Ruhestand geht. Das ist, glaube ich, super wichtig. Alles, was gut zum Thema Upskilling, People Development ja, im weiteren Sinne ist auch Riesenthema. Ich meine, die meisten Unternehmen haben zu wenig Instrumente, um effektives Feedback zu geben. Heute ist jedes zweite oder 2 von 3 Meetings, ich weiß nicht, ich kenne die Statistik nicht, online. Das heißt, du könntest immer eine KI mit dazuschalten. Du kannst eine KI immer auswerten lassen, wie habe ich mich in einem Meeting getan, wie war ich als Führungskraft, wie war mein Feedback, wie habe ich mich in einem Sales Call getan, wie habe ich mich als Recruiter in einem Kandidatengespräch geschlagen und mir da Feedback einholen. Da gibt es auch schon Tools, die das machen. Und sozusagen kontinuierlich on the job lernen. Ich glaube, das ist super spannend und hängt dann wieder ein bisschen enger mit Recruiting zusammen, aber ist für mich auch super spannend, das ganze Thema Employer Branding. Also Gen AI gibt so unglaublich viele Möglichkeiten und die nutzt einfach noch keiner. Veo 3 von Google ist jetzt vor ein paar Tagen in Deutschland auch offiziell released worden. Hey, damit kannst du Werbeclips machen, die sind einfach wie filmecht. Das heißt, wenn sich da mal jemand hinsetzt und ein paar Gedanken macht und sagt, alles klar, ich mache jetzt hier coole, realistische, witzige Videos für Unternehmen oder für mich selbst als Unternehmen, die Kandidaten nochmal viel ehrlichere Einblicke gibt, wie es eigentlich ist, bei uns zu arbeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann auch nochmal ganz, ganz, ganz viel machen.
Spannend. Da bin ich mal gespannt, wie sich da das Ganze entwickelt. Daniel, die letzte Frage, die ich allen stelle, kommt jetzt. Und zwar drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können private Natur sein, die können berufliche Natur sein. It's up to you.
Oh, drei Learnings. Learning Nummer eins. Das habe ich letzte Woche gelernt. Wenn ihr einen Hund habt und dieser Hund eine Zecke, sind es Zecken? Ja, eine Zecke hat. Die kriegt man fast nicht tot, die Viecher. Der schmerzärmste Weg, um eine Zecke das Leben zu nehmen, meine Verlobte ist ein großer Tierfreund, deswegen müssen es immer schmerzarme Wege sein, ist, sie in die Gefriertruhe zu packen. Und zwar dann aber bitte für 48 Stunden, denn so lange braucht die Zecke, um dann auch wirklich endgültig durchgefroren und tot zu sein. Erstes Learning.
Ganz kurz. Deine Verlobte packt Zecken in die Tiefkühltruhe und steigt nicht einfach drauf?
Nee. Die kann kein Tier töten.
Okay, alles klar.
Hat noch nie in ihrem Leben ein Tier getötet. Ist hochallergisch gegen Mücken. Aber wenn da eine Mücke kommt, muss ich sie killen, weil sie das selber nicht machen kann. Und wie gesagt, die Zecken, die dann unseren Hund angreifen, die will sie nicht einfach irgendwie kaputt treten oder so, sondern ja, die muss
halt. Die Zecken sind ja wohl die unnötigsten Viecher, die ich kenne, ja. Also, wenn ich ehrlich bin. Und ja, okay. Gut, spannend. Da hatte ich noch nie das Learning. Oder diesen Einblick. Alles gut, ja, cool.
So, Learning Nummer eins. Learning Nummer zwei. Kann ich mal was Berufliches überlegen? Ja, auch eine interessante Statistik, die mir vorher nicht klar war. 70% aller Jobs weltweit werden niemals öffentlich bekannt gegeben, sondern werden sozusagen unter der Hand besetzt. 70% aller Jobs weltweit. Das heißt, wenn man heute noch auf Jobsuche ist oder wenn man einen Job haben möchte und sich auf das Jobboard eines Unternehmens bewegt oder Stepstone oder sonst irgendwas, da sind dann die 30%, die noch übrig geblieben sind. Und damit kann das keine gute Strategie für einen Arbeitnehmer von heute sein, sondern es muss eigentlich, vor allem wenn man ein paar Jahre Berufserfahrung hat, meistens darauf hinauslaufen, dass man sich einfach gutes Netzwerk bildet, Leute kennenlernt, vor allem eben auch Recruiter, und dadurch seine Chancen massiv erhöht, an einen attraktiven Job zu kommen.
Spannendes Learning, finde ich cool. Ja?
Und dann habe ich noch ein drittes. Ich stehe immer um 5 Uhr morgens auf. Ich bin so 5 AM Club Mitglied und mache erstmal morgens Sport. Das habe ich jetzt lange Zeit nicht mehr gemacht, weil wir umgezogen sind. Ich hatte die Knie-OP und bla bla bla. Mache ich jetzt wieder seit 2 Wochen und ich habe gemerkt, wie unendlich besser mein Leben wieder ist, seitdem ich das mache. Deswegen Learning Nummer 3. Früh aufstehen ist das Beste, das fast Beste, was du machen kannst, um einen geilen Tag zu haben. Ja, okay. Und dann erstmal ein bisschen Sport.
Gut, drittes Learning nehme ich mir nicht an. nicht so meins. Ich weiß, dass wenn ich um die Uhrzeit aufstehe, einfach am Sack bin und nichts geht. Ja, cool. Daniel, danke. Danke fürs Gespräch. Danke für deine Einblicke in das, was ihr macht mit Bits and Birds. Das ist echt spannend. Auch deine Sicht auf die Dinge, dass du da sehr pragmatisch und sagst, okay, was AI für dich in Zukunft alles machen wird, und so weiter und so fort. Ich habe auch gut gefunden, dass wir da mal kurz ein bisschen, wir sind da nur kurz ins Philosophische eingetaucht. Aber ich fand das echt spannend, deinen Blick auf die Dinge und die Themen, auch das Thema Upskilling, interessant. Ich hatte erst unlängst ein Gespräch zum Thema Schichtplanung und da war auch das Thema, was wird denn spannend zukünftig, und da kamen wir auch aufs Thema Upskilling, ja, also das bläst da, haben wir ins gleiche Horn geblasen, also das wird ein spannender Punkt für die Zukunft. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vor allem in einer Branche und in einem Bereich, wo ich selbst nicht aktiv bin, da auch mal hineinzuschauen, hineinzuschnuppern. Und ich bin gespannt, wo es bei euch hingeht, die Reise. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal dann sehen, sei es in Hamburg oder im Süden. Du bist ja aus der Gegend von Nürnberg. Und bis dahin auf jeden Fall alles Gute und liebe Grüße zurück, also nicht zurück, aber liebe Grüße in den Norden wieder.
Vielen, vielen Dank, Johannes. Hat mir Spaß gemacht und schönes Wochenende.
Das war das Interview mit Daniel Stojanovic von Bits & Birds. Infos zu Daniel und Bits & Birds findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin alles Liebe und bleibt neugierig.